Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 71 der Faschings-Edition 2012. Mein Name ist René, außerdem mit dabei die Rotnase Alex.
Hallo.
Der als Alex Meyer verkleidete Sebastian.
Hello.
Und der als Spanier verkleidete Marvin.
Guten Abend.
Guten Abend in die Runde.
Oh, die Meinzelmännchen.
Ja.
Guten Abend.
Ich konnte es mir nicht sagen. Mehr Mainz brauchen wir in der heutigen Sendung nicht. Schützenfest gegen den FSV. Alex, du warst im Stadion, oder?
geistig auf jeden Fall.
Ja, erzähl weiter.
Ja, es war kalt, es war nass, hier drinnen war es warm und weniger nass und da fielen die S-Bahn-Stationen, die zwei, zu schwer. Also nee, ich war nicht da, ich habe es mir hier im Fernsehen angeguckt.
Schändlich, Frau Ohnthal, schändlich.
Ja, du hast dafür aber den besten Blick gehabt, was ja sensationell ist.
Ja, muss man auch haben, weil ansonsten kann man ja heutzutage Bundesligaspiele und auch die Spiele in der zweiten Liga gar nicht mehr beurteilen, weil man überhaupt nicht mehr mitreden kann, was jetzt Elfmeter ist oder nicht. Man braucht die Standbilder einfach dazu.
Genau, und man braucht diese hochqualifizierten Sky-Reporter, die in der Lage sind, einwandfrei die falschen Namen von der falschen Liste abzulesen.
Alter, was hab ich mich aufgeregt. Das ging ja überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht, wer... Oh, das habt ihr Gott sei Dank nicht mitbekommen. Aber
doch,
diese Sky-Reporter... Ja, ich meinte jetzt Marvin und Sebastian.
Ja.
Also, ein Graus. Der Erwin Hoffer war dann irgendwann der Armin Hoffer, dann wurde er irgendwann zum Erwin Hoff. Der Alex Meyer war auf einmal der Alexander Frei. Was gab's denn noch?
Genau, der Benny Köhler war in Wahrheit der Matze Lehmann.
Genau, und dann haben sie irgendwann, wer wurde denn eingewechselt? Der Idrissou, glaube ich, wo sie als gesagt haben, Belaid steht an der Außenlinie. Und das habe ich nicht gesehen und da dachte ich mir, was, Belaid einwechseln? Was geht denn in dem Fee vor? Und habe schon das Schlimmste erwartet und wer kommt rein? Der Idrissou. Also das ging halt in der Tat überhaupt nicht. Und da waren bestimmt 6 oder 7 von den Dingern dabei.
Und dann diese Halbzeitpraktikantin, die den Charlie Körbel interviewen durfte, der glaube ich selbst nicht wusste, was da mit ihm passiert. Die war auch ein Highlight schlechtes.
Die hat Arsch voll gehabt. Garantiert.
Habt ihr denn wenigstens mal eine Mail geschrieben? Also weil ich meine, gut, Zweitliga hin und her, ja, aber ich meine, man kann schon eine ordentliche Kommentatoren verlangen. Das ist in der Halbzeitpause vielleicht ein bisschen was drunter drüber geht, whatever. Aber während dem Spiel solche eklatanten Namenfehler finde ich natürlich schon krass. Also
die können mich jetzt alle mal am Arsch lecken. Ich zahle für die 17 Auswärtsspiele, die wir haben, zahle ich im Jahr mehr wie meine Dauerkarte für die 17 Heimspiele, die wir haben, damit ich den Scheiß auf Sky gucken kann. Und dann kommt noch so eine lausige Kommentatorin daher, die war das übrigens, die steht mit dem Charlie Körbel im Interview und sagt, ach, der Alexander Frei, der hat ja gut gespielt. Wo ich mir denke, die Hacke.
Und der Erwin Hoff.
Genau.
So. Ist ja richtig
so aufgeregt, ich habe den Kram gekündigt. Wie gesagt, die können mich jetzt mal.
Es gibt ja ein viel besseres Konkurrenzprodukt, ja, vom Marktführer der deutschen Telekommunikationsbranche. Ich könnte da eventuell was arrangieren.
Ah, das ist es mit dem Internetkram. Ja, die
Alex ist doch mehr so der Offline-Typ. Die kennt sich doch da nicht so mit aus.
Ich hab's nicht so mit dem Internetkram. Nee.
Lasst uns doch mal über das Spiel sprechen. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als müsstest du es jetzt verschweigen oder den Deckmantel des Schweigens darüber hüllen. Es war 6-1.
Ja, aber mir tut es auch ein bisschen leid, darüber zu reden, weißt du? Also die Frankfurter, die waren halt echt, also die FSVler jetzt, die waren halt echt, ja, das Schlachtvieh, was man an dem Tag zur Bank gebracht hat. Und schlaue Leute haben es vorausgesehen, dass der Motivationsschub seit dem Düsseldorf-Spiel durch die Mannschaft gegangen ist und es ist tatsächlich so eingetreten. Und also eigentlich tut es mir echt leid für den FSV, dass die an dem Tag da waren.
Ja, klar. Also ich meine, 4 Wochen wäre es jetzt vielleicht ein bisschen anders ausgesehen. Aber jetzt halt gerade aufgrund der angestauten Aggression aus dem Düsseldorf-Spiel hat unsere Eintracht da alles rausgelassen. Aber ich meine, ganz ehrlich, für unsere Tordifferenz war das auf jeden Fall sehr förderlich.
Sehr geil. Wir sind jetzt wieder auf einen Punkt an Fürth dran. Perfekt gelaufen.
Ja, ich weiß aber gar nicht, ob das wirklich jetzt irgendwie noch aus der Aggression aus dem Düsseldorf-Spiel war, sondern ob der FSV einfach wirklich nur zu schwach war. Also da gab es ja überhaupt gar keine Gegenwehr und alle Angriffe wurden ja so schon im Spielaufbau komplett sofort unterbunden.
Ja, ich glaube, das Problem beim FSV war halt einfach, was der Möllmann vorher schon gesagt hat, dass die versuchen wollen mitzuspielen. Und das war halt im Prinzip den ja Untergang. Ich meine, die haben es ja die ersten 10 bis 20 Minuten echt versucht.
Ja.
Als Abstiegskandidat, so nenne ich sie jetzt mal, tatsächlich der Meinung zu sein, man könnte mit der Eintracht mitspielen, war halt einfach der Denkfehler. Hätten die sich konzentriert auf ihre Defensivarbeit, hätten sich hinten reingestellt, wäre das ganze Spiel komplett anders abgelaufen.
Denke ich auch.
Aber wir hatten halt, es war halt auch wieder gut, dass wir relativ früh ein Tor gemacht haben, 14. Minute durch Matmur, 1-0. Davor gab es ja schon einen ganz guten Schuss vom Rode. Ja, ich könnte auch gleich wieder anfangen, mit Rode zu loben, aber lassen wir das mal jetzt erstmal sein.
Der Fernschuss von ihm, der
genau.
knapp an die Latte gegangen ist, ja, der war echt sensationell.
Ja, aber
Hier,
einfach
der
mal
Kaio
draufgehauen.
trainiert mit dem.
Ja, der Kaio trainiert.
Marvin, Luft holen!
Der Rode hat jetzt schon mehr gute Spiele gemacht als der Kaio in seiner ganzen Karriere auf europäischem Boden. Ja, also jetzt mal, ne? Naja, also er braucht. Naja, gut, egal. Ich kann mich gerade wieder einfinden jetzt hier. Ja, auf
Lass
jeden
uns mal
Fall.
bitte über Profis reden, bitte, und den Kaio
Genau,
jetzt mal.
genau. Auf jeden Fall Rode Ausrufezeichen gesetzt, danach Matmur 1-0. Da ging es dann schon los. Ich denke, da sind dann schon alle Dämme irgendwo gebrochen. Ja, ich denke, da war es dann für den FSV schon irgendwie vorbei. Und dann hat die Sturmmaschine der Eintracht weiter angesetzt, um Tore zu schießen.
Ja, aber was ich glaube, dass es nicht so ganz einfach gewesen wäre für die Eintracht, wenn der FSV seine Chance genutzt hätte, wo der Nikolov ganz allein noch gerettet hat. War das irgendwie ein Chanski oder sowas, glaube ich.
Ja.
Und das war nach dem 1-0. Und wenn da der Ausgleich, wenn die den Ausgleich geschossen hätten, natürlich hätte die Eintracht das schon noch gewinnen können. Ja, so stark waren sie jetzt doch nicht. Aber dann wäre vielleicht auch mal ein bisschen mehr Motivation beim Gegner gewesen. Und so haben sie sich einfach mit dem Schicksal abgefunden. Ja, das waren zwei große Chancen, die sie hatten. Und eine davon müssen sie machen und die machen sie nicht. Und ja, wenn die
Ich
Eintracht dann
glaube gar
natürlich
nicht, dass
spielt,
es
dann
sich am
fliegen.
Spiel geändert hätte. Weil die Eintracht, das hast du einfach gemerkt, die Jungs, die waren tatsächlich motiviert. Wenn du dir da einfach mal angeguckt hast, das Gegentor, was wir bekommen haben. Also es war ein Gegentor, was nicht der Rede wert war. Der Spielstand war komplett klar. Es war ganz offensichtlich, dass das Tor das Spiel nicht mehr kippen wird. Und trotzdem regt sich ich glaube, der Lehmann war es, was der ein Schelmenfeld zur Sau
Ja,
gemacht hat und
aber
was der
zu Recht.
Nikolov sich darüber aufgeregt hat. Klar, zu Recht. Aber ganz im Ernst, von der Einstellung her ist es ein komplett anderes Herangehen. Also ich bin mir nicht sicher, ob vor 2, 3 Monaten oder in der Hinrunde, ob das passiert wäre.
Richtig, Alex, genau, richtig. Aber das ist ja auch genau das, was wir schon die ganze Zeit gefordert haben. Wir haben auch gefordert, dass diese Leute, dass die Spieler die Aggression haben. Nur als Zuschauer ärgert auch jedes Gegentor, auch wenn es das 4-1 war. Es hat mich trotzdem auch geärgert. Und ich finde es gut, dass diese Einstellung auch mittlerweile auf die Spieler übergeschwappt ist. Also ich meine, wir können uns an Spiele erinnern, die unnötig knapp noch wurden, ich glaube gegen Aachen, weil die Spieler dann nicht irgendwie dieses Gefühl hatten, naja, es ist jetzt so schlimm, dass wir jetzt ein Gegentor bekommen haben, dann wird es dann doch noch ganz knifflig. Ja, also ich denke, die Mannschaft hat es jetzt drin, einfach mal mit ein bisschen mehr Emotionalität auch zu spielen, und dass der Schildenfeld dann in Senkel gestellt wurde vom Lehmann, war auch absolut verdient. Schildenfeld hat sowieso trotz des relativ schwachen Gegners keinen guten Tag gehabt.
Nee, überhaupt nicht.
Der spielt sich mittlerweile auch langsam wieder aus der Mannschaft nach dem eigentlich
Ja.
ganz guten Spiel in Düsseldorf. Aber wenn du gegen FSV so eine Leistung ablieferst, oh meine Güte, hinten die Leute, die ganzen Spieler wie Amedic, die drängen von hinten rein, ja. Und da muss der Schildenfeld jetzt wirklich aufpassen.
Das war auch, glaube ich, so einer der Lieblingssätze von dem Sky-Moderator, Fehler Schildenfeld. Den habe ich bestimmt 5 oder 6 Mal von dem gehört.
Ja. Weil er auch.
Der musste den so oft sagen, damit er sich endlich mal einen Namen der Spieler merken konnte.
Aber Schildenfeld war auch, jetzt mal wirklich, war unter aller Kanone. Also der hatte den Schnitt von der Mannschaft qualitativ extrem in den Keller gerissen mit seinem Auftritt. Jetzt war es natürlich, Marvin, wie du es gesagt hast, ja, gegen Düsseldorf. Ich fand es jetzt nicht besonders gut. Es war eher so durchschnittlich, eigentlich so, wie man das von einem Innenverteidiger erwartet. Aber die Böcke, die er jetzt gegen den FSV gerissen hat, das war identisch mit denen, wie man sie schon so oft in den Spielen zuvor gesehen hat, wo er Bälle nicht ablaufen kann, wo er sich verschätzt mit hohen Bällen, die kommen. Das Einzige, wo er wirklich gut war, das war im Kopf zu klären, im eigenen 16er. Aber sobald irgendwie ein Überzahlspiel stattfindet oder sobald der Gegner mal auf das Tor anrennt, ist der komplett überfordert. Also
Ja.
das würde mich nicht wundern, wenn es eine gute Alternative zu dem gäbe. Amedic ist das, glaube ich, nicht nach seinem Debüt. Aber wenn es da eine gute Alternative geben würde, wenn sich da jemand herauskristallisiert, dann wird er das ganz schön schwer haben.
Ja gut, die Alternative wird in dem Moment kommen, wo wir eine Alternative für einen Butcher auf links haben, ne? Also wenn der Jagba, der kommt im Moment dann Butcher dran. Aber zum Beispiel, keine Ahnung, Anthony Jung, wer weiß, wie der sich entwickelt. Und wenn der tatsächlich mal eine Alternative auf links wird, dann hast du mit dem Butcher einfach jemanden, den du nach innen ziehen kannst, und dann hast du in der Mitte mit Andersen und Butcher das perfekte Duo.
Ja, ja, also mal ein bisschen.
Wobei ich mir nicht sicher bin, dass er einen Lutscher, den Butcher da vielleicht.
Aua!
Den Lutscher-Butcher von der linken Seite da abziehen wird. Dafür ist der da auf links einfach momentan wirklich zu stark, auch im Spiel nach vorne.
Nee, ich auch.
Weil da haben wir momentan keine Alternative. Und da kommt der Jagba, der ist erstmal ad acta gelegt.
Ich denke auch nicht, dass der Jagba in der nächsten Zeit wirklich da dran kommt, wenn, wie die Alex da schon richtig sagt, wenn sich Anthony Jung da irgendwie mal anbieten kann. Also ich sehe eher das Perspektiven vielleicht für die nächste Saison. Also wir können ja sagen, im Abwehrbereich sind wir eigentlich, falls wir aufsteigen sollten, ganz gut besetzt. Ja, also zumindest fürs untere Mittelfeld, Drittel der Bundesliga sollte das reichen, auch mit Butcher dann auf links. Und Jagba wird anscheinend wirklich keine Rolle mehr spielen. Wenn Anthony Jung dann in der nächsten Zeit sich vielleicht ein Training anbietet, kann er die letzten Spiele, wenn ich das jetzt alles optimal sehe und wir den Aufstieg vielleicht schon früher perfekt gemacht haben, könnte er da mal ein bisschen in die Situation reinwachsen. Dann haben wir eine ganz gute Verteidigung. Aber momentan sage ich halt auch, Butcher eher auf links. Der ist auch, der macht das Spiel auch irgendwo, wie soll ich sagen, der beruhigt, also mich als Zuschauer beruhigt der, sage ich mal. Ja, also ja. Ich brauche auf links keine Angst haben, dass da wieder so ein Halote rumfleucht, der vorne zwar mal hier so eine Eckball, so eine Flanke probiert, ja, so eine komische Bananenflanke, die dann wieder ganz komisch ankommt, aber dann läuft er nicht richtig zurück und dann steht der alles offen, ja, wie es ja öfter mal bei Jagba war. Und insofern, Butcher ist für mich die konstante Variante.
Aber Butcher ist auch einfach ein guter Spieler. Ja, das merkt man, dass der wirklich sehr viel Erfahrung hat. Und der hält auch die linke Seite nicht nur sauber, sondern der hat auch ein sehr, sehr gutes Offensivspiel. Was in der Vergangenheit ja mit dem Jagba komplett abhanden gekommen ist. Ja, das war ja wirklich nur auch Bälle nach vorne schlagen und die Flanken waren ja unter aller Sau. Aber der Butcher ist wirklich, der hält die linke Seite komplett stabil. Da passiert nichts, da kannst du dir sicher sein, dass es relativ entspannt über die Bühne geht. Ja, bei so einem Spiel gegen den FSV, dass da nichts passiert. Und ja, dann hat er natürlich auch, wenn er viel Räume hat, dann treibt er den Ball auch nach vorne und eröffnet auch ein gutes Spiel immer sehr gut. Und das ist ja das, was auf der linken Seite in den letzten Monaten komplett gefehlt hat.
Richtig, ja. Also das Butcher sehe ich auch, wie gesagt, sehr positiv. Das kann so weitergehen. Ich will, wie gesagt, ich mache mir momentan sowieso bis halt auf Schildenfeld über unsere Abwehrkonstellation nicht so wirklich viel Sorgen. Gut, wir können auch noch positiv über Anderson sprechen. Ich weiß nicht, das kommt manchmal, das merken vielleicht nicht ganz so viele, aber wie Anderson immer das Spiel auch macht, auch von hinten versucht aufzubauen und dann Flanken schlägt in den gegnerischen Strafraum manchmal. Das haben wir jetzt auch gegen FSV ein, zwei Mal gemerkt. Da kamen die Flanken richtig, richtig gut an. Der Junge hat die Gabe, so ein Spiel zu öffnen, nicht einfach die Bälle stumm wegzuhauen. Anderson kann uns, das habe ich ja, glaube ich, in den letzten Wochen auch schon mal gesagt, kann so wichtig werden noch, müssen wir auch auf jeden Fall die Kaufoption ziehen, weil das ist ein Spieler, der auch das technische Know-how mitbringt und über die Fähigkeit verfügt, ein Spiel auch von sich aus zu öffnen, wie so ähnlich wie das Nibro damals gemacht hat.
Ja, das hast du auch gemerkt. Also umso mehr Tore wir erzielt hatten gegen den FSV, umso mehr hat sich der Andersen einfach ins Spiel nach vorne mit eingebracht. Der ist ja teilweise mit vor bis an den 16er gegangen. Also das war halt schon geil.
Ja, ja.
Aber wer auch endlich mal hier im Podcast Erwähnung finden sollte und wer vielleicht auch endlich mal sich ein Lob verdient hat, ist der Lehmann.
Ja.
Also der hat mir auch extrem gut gefallen. Und ich glaube, im Spiel gegen den FSV habe ich das erste Mal von ihm diese am Anfang hochgelobte Führungsmentalität gesehen. Die ging mir nämlich bei ihm bis jetzt komplett ab und da ist es mir das erste Mal aufgefallen, dass er tatsächlich mit Verantwortung übernimmt, wie er den Schildenfeld zurechtgestutzt hat, dass er auf dem Platz redet. Hat mir gefallen.
Ja, das, ja, Lehmann hat auch an sich eine sehr, sehr gute Partie wieder gemacht. Er hat ja einen leichten Aufwärtstrend seit dem Winter. Die letzten Spiele, die er gemacht hat, waren eigentlich alle nicht schlecht. Auch gegen Düsseldorf hat er solide gespielt und jetzt nochmal einen Schritt nach vorne. Es wird schwieriger, auch für unseren Trainer, einen von beiden rauszunehmen. Also Rode wirst du sowieso nicht rausnehmen, aber auch selbst Lehmann rauszunehmen für den eigentlich gesetzten Schwegler, das bereitet Fee mit Sicherheit eher den einen oder anderen Bauchschmerzen.
Ja.
Ja gut, aber noch muss er sich die Gedanken ja nicht machen. Weil wie fit ist Schwegler jetzt schon wieder?
Schwegler ist zurück im Training, trainiert die gesamte Woche mit der Mannschaft mit.
Ja.
Also ich denke mal, dass er gegen Paderborn am Wochenende das erste Mal mit im Kader stehen wird.
Genau.
Okay.
Könnte
Hätte
sogar
ich jetzt noch nicht dran geglaubt.
spielen, wenn jetzt irgendwie Not am Mann wäre. Also es wird schwierig, ja.
Also ich denke mal, dass vor ein paar Monaten er auch mit Sicherheit schon gespielt hätte, ne? Also wenn du da mal überlegst, hier, da hat er ja auch den Idrissou spielen lassen, obwohl er, keine Ahnung, irgendwelche Knochenbrüche was war das? Da Fußgelenk irgendwas hatte. Aber
Die
das hast
Medizinerin.
du. Hast du
Ja.
jetzt einfach nicht mehr, ne? Also der Idrissou ist jetzt auch wieder da, der wird jetzt langsam an die Mannschaft reingeführt, kriegt immer mal so 10 Minuten Einsätze. Schwegler gibt im Moment keinen Grund, wirklich was umzustellen,
Nö.
weil das System Rode und Lehmann hinten geht einfach auf und es ist halt auch ein ganz anderes Spiel, was die zwei aufziehen, wie der Schwegler. Nun seid ihr still.
Ja.
Ihr seid vor Ehrfurcht erstarrt.
Ich habe gerade überlegt, was denn jetzt ein Grund sein könnte, warum man dann doch sagt, man nimmt einen von den beiden raus und bringt dafür einen Schwegler oder sagt sogar, was weiß ich, man nimmt beide raus, geht wieder ins alte Modell zurück, Schwegler und zwei Spitzen vorne. Aber wüsste ich momentan wirklich keinen Grund, warum man das so machen sollte. Hoffer hat sich ja jetzt auch durchaus bewiesen, dass er da vorne als alleinige Spitze arbeiten kann. Matmur hat ja jetzt auch eifrig bewiesen, dass er in der Lage ist, Tore zu schießen.
Also der Grund ist halt auf jeden Fall eine Systemumstellung. In dem Moment, wo du sagst, du, also der Hoffer vorne alleine, das haben wir jetzt auch schon gesagt, ich meine, gegen Frankfurt hat er echt gut gearbeitet, aber es ist halt keiner, den du als alleinigen Stürmer vorne stellen kannst. Wenn du gegen eine Top-Mannschaft spielst, dann fällt es dir schwerer, vorne Tore zu machen, dann kannst du dich nicht einfach nur auf eine gute Offensive verlassen, dann brauchst du auch einen Stürmer. Und das ist einfach der Hoffer vorne nicht. Das heißt, dann musst du das System entweder umstellen und einen Hoffer mit dem Idrissou spielen lassen, oder du nimmst einen Hoffer rein raus und bringst nur einen Idrissou. Wenn du das System umstellst, einen Lehmann hinten alleine oder einen Rode hinten alleine auf der 6 spielen lassen, kannst du nicht machen. Und in dem Moment musst du den Schwegler wiederbringen. Aber das ist halt echt abhängig vom Gegner. Wenn du gegen so Gegner spielst, die sich hinten reinstellen, dann spielst du eventuell mit einem Rode und mit einem Lehmann auf der Doppel-6 zu überbesetzt, wenn von denen nichts kommt. Aber wenn du gegen bessere Gegner spielst oder Gegner spielst, die versuchen mitzuspielen, bist du vielleicht mit dem System besser beraten.
Sebastian, was wolltest du sagen?
Das, was mir aufgefallen ist, dass in dem System mit Rode und mit Lehmann, dass da sehr viel mehr Dynamik drin ist, als wenn der Schwegler zum Beispiel mit dem Rode spielt. Ja, da ist es dann meistens so, dass einer so im Halbfeld stehen bleibt oder ein bisschen hinter hinten bleibt und einer geht dann ein bisschen weiter mit nach vorne. Hier war das oft so, dass beide auch gleichzeitig mal mit nach vorne gegangen sind. Natürlich auch deshalb, weil die Räume da waren. Ja, ob das jetzt unbedingt deshalb war, weil die zwei zusammengespielt haben und so gut harmonieren oder deshalb, weil so große Räume im Mittelfeld waren, das sei jetzt mal hingestellt. Aber insgesamt, die zwei harmonieren einfach extrem gut und in der Vergangenheit, gerade zwischen Rode und Schwegler, ist das oftmals nicht so gewesen. Die haben zwar auch gute Partien gehabt, aber es gab immer auch mal die eine oder andere Abstimmung, die nicht gepasst hat und wo der Schwegler dann auch den Ball vertändelt hat, der aufgrund dessen, dass er keinen Anspielpartner im Mittelfeld hat und so Geschichten. Und das, was die zwar machen, Herr Rode und Lehmann, das ist einfach ziemlich gut, weil die einfach sehr gut harmonieren. Also mir gefällt das extrem gut. Und wenn der Schwegler, natürlich hat der Schwegler den Kapitänsbonus, ja, aber der muss natürlich auch die Leistung im Training bringen. Wenn er natürlich im Training eine gute Leistung bringt, kann ich mir vorstellen, dass der Fehl schon einen dann rausnimmt von den anderen zwei.
Oder du sagst halt, du ist jetzt gar nicht böse gemeint, rotierst Köhler halt mal raus, ja, und dafür, ich meine, Köhler gut hat er jetzt links außen zuletzt gespielt, ne?
Ja.
Ja.
Ja, das ist halt eine Position, die keiner von den beiden noch irgendwie begleiten kann, ne? Also weder Rode noch Lehmann so wirklich gut. Ja, es ist schwierig. Also müsste man schon eine Systemumstellung durchführen, aber halt auch nach so einem Spiel ist es immer blöd, da Leute rauszurotieren, wenn sie eigentlich alle unser Kollektiv ganz gut gespielt haben.
Ja, du könntest sonst alternativ höchstens den Matmur rausnehmen, Rode nach rechts und dann halt Lehmann-Schwegler in der Mitte.
Und das macht halt jetzt nach drei Toren halt auch niemand, ja?
Ja, ich wollte gerade sagen, also das wäre jetzt auch ein völlig falsches Signal in die Richtung.
Ich meine, es sind ja nicht nur die drei Tore. Matmur hat ja auch seit den letzten Spielen konstant eigentlich gut gespielt und hat eigentlich
Ja.
für Gefahr gesorgt. Und die drei Tore waren nur eine Bestätigung seiner letzten Leistung.
Ja.
Torgefahr von rechts hatten wir seit Jahren nicht mehr.
Ist mir auch total unbekannt. Ist mir übrigens auch total unbekannt, dass jemand den Ball auch endlich mal einfach ins Tor drischt mit aller Gewalt und aller Brutalität und den Ball nicht irgendwie versucht reinzuwürgen oder reinzuschmirgeln, ja. Also mir gefällt das. Ja, der Matmo haut auch mal den Schlappen richtig drauf. So muss es sein.
Wer auch nicht unerwähnt bleiben sollte, Sonny Kittel, 65. Minute eingewechselt, 67. Minute mit dem Tor belohnt.
Ja, das ist ein kleines Schmankerl, das ist auf jeden Fall auch gut, denke ich mal, für sein Selbstbewusstsein und auch dafür, dass er doch in die Mannschaft sich mittlerweile integriert. Ich meine, das war jetzt auch ein relativ dankbarer Gegner, so ein Tor halt gegen FSV, bei allem Respekt, ist halt nicht gleichzustellen wie ein Tor gegen, was weiß ich, Düsseldorf oder so. Aber das ist, denke ich, für ihn eine ganz feine Angelegenheit. Das ist auch das erste Profitor, was er, glaube ich, was er für die Eintracht gemacht hat, ne? Also das ist auch was Besonderes. Heimspiel, nicht schlecht. Aber ja, insgesamt passt es ja gut. Und da war auch der Matmur wieder der Vorbereiter. Also man sieht, Matmur hat ordentlich Scorerpunkte abgestaubt, aber schlecht war auch ein gewisser Herr Meier nicht, oder? Sebastian, wie siehst du das?
Ich räusper mich kurz,
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
damit ich die richtige Tonlage finde. Nein, also ich generell eher. Ah, die Verbindung ist gerade so schlecht. Nee. Frau Odoratio. Also, ich glaube, das, was sich halt ausgezahlt hat, ist, dass man das jetzt verstanden hat, dass der Meier halt kein Stürmer ist, ja, sondern wirklich in seiner Position im offensiven Mittelfeld oder als hängende Spitze agiert. Und genau da ist er auch die ganze Zeit rumgefallen. Ja, der hat einen relativ engen Aktionsradius gehabt, nämlich immer nur irgendwie im Halbfeld des Gegners und ist relativ selten irgendwie mitgelaufen, also mitgelaufen schon, aber nicht, hat andersrum, hat immer über die Außen, mit Kittel, mit Köhler und auch mit Mattenmeier, ja, die haben die Arbeit auf den Außen gemacht, während er wirklich als hängende Spitze die Bälle verteilt hat und das Angriffsspiel eingeleitet hat. Und ich glaube, das ist seine wirkliche Stärke. Und das hat natürlich auch deshalb wieder, weil so viele Räume da waren, kannst du das natürlich super ausspielen. Ja. Er hat ja auch nicht extrem viele Ballkontakte gehabt. Gab es andere, die sehr viel mehr haben. Und das war, ja, das war eine gute Leistung, denke ich. Also ich glaube, der Kicker hat ihn irgendwie mit 1,5 bewertet mit der Note. Ja, das ist natürlich auch wieder ein bisschen abgedroschen alles. Der hat super gespielt, ist viel mitgelaufen, aber das war jetzt, glaube ich, nicht eines seiner besten Spiele. Die One-Man-Show war natürlich ganz klar nur. Aber das, was halt aufgefallen ist, und das kommt so Leuten halt, die Meier auch zugute ist, dass die Taktik auch stimmt und dass sie auch eingehalten wird. Also die Mannschaft hat immer gut verschoben, die ist immer mitgelaufen, da waren keine großen Lücken und die Positionen wurden auch immer gehalten. Ja. Und wenn einer mal irgendwie nach vorne gerannt ist, wurde sofort hinten wieder aufgefüllt. Also das war wirklich sehr gut gemacht und das kommt natürlich dann so einem Spieler wie Meier immer zugute. Ja. Wenn er dann mehr Räume dazu hat und mehr Freiräume, kann er natürlich auch sehr viel mehr agieren. Das, was mir nicht gefallen hat, ist, dass er so viele Zweikämpfe verloren hat. Das war auch sehr auffallend oder gar nicht reingegangen ist. Wenn er das mal macht, dann ist er wirklich der wahre Fußballgott. So.
Ja, aber insgesamt, ne, kann man schon sagen, auch Meier, wie so viele bei uns bei der Eintracht, finde ich auch sehr positiv, eine aufsteigende Leistungskurve jetzt nach der Winterpause. Es ist insgesamt relativ gut zu sehen, ja. Und das wird uns als Fans ja wahrscheinlich auch mal freuen, wenn wir endlich mal wieder eine richtig gute Rückrunde spielen, ne?
Ja, definitiv. Also da können wir, glaube ich, alle froh sein. Ist natürlich jetzt auch die Frage, die jetzt ein bisschen übrig bleibt nach dem 6-1 und dem vielen Einsatz, den man da von allen Beteiligten auf dem Feld gesehen hat. War das jetzt die ersehnte Wende oder erleben wir jetzt am kommenden Wochenende schon wieder den Einbruch?
Ja, ich denke mal, Einbruch, also Wende, keine Ahnung, ob man Wende sagen kann. Ich denke, es war ein guter Startschuss mit Braunschweig, wo es schon ganz gut angefangen hat. Und ich denke, da hat man irgendwie no neue Feuer entfacht. Und mit Düsseldorf ging es dann halt richtig los. Und jetzt hat sich das weiter durchgezogen gegen den FSV. Und ich denke auch, dass wir dieses Feuer beibehalten können, weil die Mannschaft an sich mir auch relativ fit erscheint. Also auch nach 85 oder 90 Minuten erkennst du für mich keinerlei wie soll ich sagen, keinerlei Fitnessmängel oder so. Und ich denke, die ist jetzt so positiv drauf. 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen. Das sollen sich die anderen Leute mal angucken, die anderen Mannschaften, die da oben stehen. Bei denen sieht es nämlich nicht so positiv aus. Und ich denke, dass wir das jetzt einfach auch mal mit breiter Brust zur Kenntnis nehmen und auch so weiterführen müssen. Und dann haben wir auch gegen Paderborn eine Chance und dann geht es immer weiter.
Ich glaube, das Paderborn-Spiel, das wird, glaube ich, das Schlüsselspiel. Ja? Gegen Düsseldorf, das war gut, da waren aber natürlich durch das, was im Vorfeld passiert ist, da wird alles ein bisschen hochgepusht, da ist natürlich eine extrem viel Motivation drin gewesen. Dann ist es das Spitzenspiel. Das ist mal so ein Ausnahmeding gewesen. Der FSV war jetzt genau das Gegenteil, dass du einen extrem schwachen Gegner gegenüberstehen hattest, dem du haushoch überlegen warst. Und jetzt gegen Paderborn, vermeintlich auch extrem schwach, aber sieht man ja an der Tabelle, dass die nicht, dass die der Eintracht sehr gefährlich werden können, gerade wenn die zu Hause spielen. Ich glaube, das wird nochmal ein extrem harter Brocken gegen Paderborn. Aber wenn die Eintracht das spielt, nicht 6-1 gewinnt, aber genauso spielen kann, wie sie es jetzt gegen den FSV getan hat, dann bin ich da sehr zuversichtlich. Aber ich würde gerade jetzt Düsseldorf und auch dem FSV, das würde ich nicht allzu hoch bewerten. Die Mannschaft ist extrem gut, klar. Aber gerade so Spiele wie gegen Paderborn und danach und gegen 60 spielen wir auch noch, ja, die haben Düsseldorf auch geschlagen, hohoho. Da wäre ich nochmal vorsichtig. Also das und dadurch, dass es eh so knapp ist vorne und in den ersten 5, glaube ich nicht, dass das alles schon so der Drops gelutscht ist.
Also ich glaube auch nicht, dass der Drops gelutscht ist, aber aus ganz anderen Gründen raus, weil machen wir uns mal nichts vor, der spannende Teil von der Rückrunde, der ist jetzt durch. Ich meine, wir haben jetzt noch Paderborn, das wird nochmal ganz gut. Und dann geht halt echt die Scheiße los. Und es sind noch viele. Es kommen die Eintracht Ostwochen und dann spielst du halt, keine Ahnung, dann musst du nach Rostock fahren, dann kommt Dresden, dann kommt irgendwann Aue und das sind halt auch die Spiele. Das wird halt zäh und dann ziehen sich Wochen hin, wo du halt nur gegen so eine Grütze kickst. Zwischendurch kommen dann halt nochmal die 60er, wo du halt ein bisschen aufpassen musst und da musst du echt Durchhaltevermögen bewahren und da musst du gucken, dass du die Energie, Emotionen und Motivation, die du dir jetzt aufgebaut hast, mit durch diese ganze Talfahrt, durch die wir jetzt müssen, einfach aufrecht erhältst und mitziehst. Also Drops noch nicht gelutscht und ich hoffe, dass wir möglichst viel aus den Spielen, die wir jetzt hatten, mitziehen können, weil ja, die Eintracht Ostwochen, die wären halt echt ein Spaß.
Na ja, klar, die spielen
die auch. Die 60er kommen erst als vorletztes.
Ja, aber gut, gerade wie die Alex das schon meint, die gerade die Gegner nach Paderborn, das ist wirklich auch schon wichtig, da die Motivation hochzuhalten, weil die spielen auch alle gegen Abstieg, die brauchen auch die Punkte, ja, sowohl Aue als auch Dresden, ja, die und auch Rostock sowieso, die hängen schon irgendwo ja im unteren Mittelfeld der Tabelle, beziehungsweise ganz unten und die brauchen die Punkte und das wird auch nicht, das wird kein feines Spiel. Wir werden da keine Fußballleckerbissen zu sehen bekommen. Und die ganze Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel, die haben wir dann schon bespielt, ja. Also es ist auf jeden Fall nicht einfach, aber wenn wir mal optimistisch sind, könnte man auch sagen, na gut, die ganzen schweren Gegner bis halt auch jetzt Paderborn und dann nochmal die 60er, haben wir eigentlich auch weg. Ja,
ja gut, aber dann, jetzt zählt es halt wirklich, die Punkte zu holen. Also jetzt genau. Hast du halt wirklich die ganzen komischen Ostvereine hast du jetzt alle, das sind alles vermeintlich leichte Gegner und dann kommt es halt irgendwann, keine Ahnung, wenn du mal einen 29., 30. Spieltag hast, dann wird's per se schon wieder spannend, weil es dann tatsächlich um die letzten Spiele, um Aufstieg geht, dann hast du eine Spannung drin. Aber jetzt die nächsten Wochen, die werden halt echt mau.
Und das ist halt,
genau, das ist halt nochmal echt zweite Liga pur Durchhaltephase sammeln und da, wo willst du dir da die Motivation herholen?
Aber das ist ja genau das Gleiche auch, was das haben wir ja nicht nur wir, das haben ja auch ein paar andere Mannschaften noch und die müssen ja auch durch die Phase. Und da kann
ja, aber die sind seit Jahren an die Phasen gewöhnt. Also ich meine, wen haben wir denn da? Kräuter Fürth, wann haben die denn das letzte Mal in der ersten Liga gespielt?
Klar, logisch. Aber
dann Düsseldorf genauso. Ich meine, das sind halt Zweitligavereine, die machen jedes Jahr nichts anderes. Für die ist das normal.
Ja, aber ich denke auch,
das ist halt nicht normal.
Ich denke aber auch gerade, dass bei Düsseldorf, auch wenn jetzt hier unser lustiger Kontrahent Wolf Werner mit seinem, keine Ahnung, sieht schon ein bisschen aus wie ein Wolf mit seinem Bart, ja, aber der ja jetzt sagt, dass ja die.
Naja.
Naja, also ich finde schon, dass ja die Methode Frankfurt wirkt und dass er sich jetzt darüber. Das werden jetzt alle ganz genau, die ganz argwöhnisch die Düsseldorfer betrachten. Im Endeffekt sollte er mal die Tabelle der letzten Spiele betrachten, weil da, ich glaube, die letzten 5 Spiele, glaube ich, keins gewonnen für Düsseldorf. Ja. Und jetzt war eine Niederlage. Das hängt eigentlich gar nicht so mit der Eintracht zusammen, sondern eigentlich damit, dass sie halt selbst nicht mehr das Leistungsniveau erreichen, was sie vorher mal erreicht haben. Und für Düsseldorf wird es jetzt auch noch schwieriger, wirklich an der Tabelle, an dem oberen Tabellendrittel zu bleiben. Ich denke, Fürth schafft es noch eher, da hat der Alex ja vollkommen recht, die sind seit irgendwie 10, 15 Jahren oder noch länger in der zweiten Liga, die kennen sich da aus. Naja, und Pauli, na gut, da brauchen wir eh nicht drüber reden, aber wenn wir Paderborn jetzt besiegen, dann hätten wir einen gewaltigen Schritt gemacht, auch um Paderborn zu distanzieren.
Ja, und vor allen Dingen, wir müssen halt echt diesen Punkt Vorsprung jetzt mal halten. Das ist halt echt, also der letzte Spieltag ist erste Sahne gelaufen. Wir sind jetzt vorne, wir haben vor allem jetzt erstmal einen Punkt Vorsprung. Wir haben was für die Tordifferenz getan, die anderen nicht. Läuft. Ne? Und wenn du jetzt gegen Paderborn nachlegst, vielleicht in der Tordifferenz nochmal ein Pünktchen nach oben gehst und mal mindestens mit Fürth gleichziehst, wenn nicht sogar an denen vorbeiziehst, dann ist halt echt... Dann hast du halt schon mal einen großen Schritt gemacht.
Ja. Und danach geht es halt dann gegen die ganzen anderen, wie du schon gesagt hast. Und gegen die musst du auch gewinnen. Weil wir haben ja dann wirklich keine Chance mehr im direkten Vergleich noch großartig was gut zu machen. Ja, weil die ganzen guten Gegner haben wir dann schon gehabt. Es ist wird ein toughes Spiel, aber wir sind momentan leicht in der Führung, auch was die Tabellenposition anbelangt, mit einem Punkt vorne. Das hat mich wirklich auch gefreut wie ein Schnitzel, dass wir endlich mal über den Spieltag hinaus Tabellenführer waren oder sind. Und so kann es von mir aus auch gerne bleiben.
Ja, da gebe ich dir durchaus recht. Ich hatte mir jetzt gerade eben den Spielplan nochmal angeguckt. Nach Paderborn kommen dann
die Ostwochen.
Genau, Cottbus zu uns, Cottbus, wir nach Rostock, Dresden zu uns, Berlin, dann Bochum. Ja, gut, Bochum ist jetzt nicht mehr Osten, aber wird jetzt auch nicht so immens spannend werden. Also,
ja, naja gut, ja. Dresden wird wahrscheinlich eine...
Dresden wird spannend, was da vielleicht neben dem Feld noch irgendwie los ist oder was da wieder vorher an irgendwelchen...
Oh, da mach ich mir viel mehr Gedanken bei Rostock. Also Rostock, seitdem die hier waren, ist es der Verein non grata bei mir. Also da geht gar nichts mehr. Ist komplett fertig.
Ja, na gut, Rostock, ja gut. Die Eintracht in Rostock haben wir eine... Ja, illustre Geschichte miteinander. Ja,
jetzt hör mal auf damit, bitte.
Ja.
Hör bitte mal auf damit jetzt.
Ja, ich denke nicht, ja, aber wir werden uns bestimmt auch in Rostock schwer tun. Das ist halt auch echt so ein Tabellenende-Gegner. Ja, die spielen auch grauseligen Fußball, aber brauchen irgendwie die Punkte. Haben Marek Mintalder einen eingekauft, der irgendwie die Tore schießen soll. Wird auch ein fürchterliches Spiel, aber selbst da müssen wir die 3 Punkte entführen.
Ja, aber das ist, ich meine, das ist aber ja auswärts in Rostock. Das ist natürlich wieder was anderes. Ja. Da sind die vielleicht noch ein bisschen motivierter. Und also dieses ganze Ausbauen, das glaube ich, das sind alles Krützenfußball. Ja. Das wird wahrscheinlich auch nicht schön anzusehen sein. Das kann ich mir am besten ich will nicht vorstellen. Vielleicht noch dann so Spiele, Dresden bei uns zu Hause, ja, wo wir zu Hause spielen, wo wir denen das Spiel aufdrücken. Ich glaube, aber so gerade auswärts in Berlin, auswärts in Rostock, ja, das ist alles, das will ich mir gar nicht angucken. Ich
war Samstag
im Stadion, wo ich da war, ja, nach 10 Minuten habe ich schon so die Schnauze voll gehabt von diesem Gekrümpel, obwohl das natürlich auch schon ein schönes Spiel war, aber da musst du es überlegen, ja, da sitzt da irgendwie oder stehst samstags um 13 Uhr im Stadion, ja, guckst dir den FSV gegen die Eintracht an und es ist, und um 15.30 Uhr, da rollt der Ball, ja. Und da habe ich gedacht, das ist doch so eine Krutze. Und das hat sich dann bis zum 4:0, da wurde es dann ein bisschen besser. Zum Schluss war ich dann auch glücklich. Aber ja, diese beschissenen 12 Spieltage, die noch kommen, ja, die müssen so schnell wie möglich rumgehen.
Aber wir hatten ja jetzt wenigstens noch ein offensives Spiel. Bei Rostock wird es am Ende ja so ausgehen, dass sie sich mit 11 Mann hinten reinstellen, um zu gucken, dass sie ja keinen Punkt mehr abgeben müssen. Ja,
genau.
Und das wird halt wirklich langweilig, weil da wirst du kein schönes Spiel sehen, da wird gefoult werden, das wird so ein Standfußball werden, wo jeder auf die Standardsituation wartet, wo er den Ball reindrücken kann. Und das dann wahrscheinlich über 89 Minuten, bis es dann funktioniert. Also, nee.
Genauso sieht's aus. Da zeigt sich dann die hässliche Fratze der zweiten Liga im Endeffekt. Ja, das hört sich böse an, aber genauso
ist es. Oh, das ist doch Phrase Deluxe. Die hässliche Fratze der zweiten Liga.
Ja. Sensationell.
Sehr schön.
Ich will nicht diskreditiert. Sehr
schön. Aber ich glaube wirklich, ja, der Schlüssel, um auf das nächste Spiel zu kommen, meine, hier, das, der, die ganzen Osthorn sind ein paar Tage hin. Aber das Paderborn-Spiel, glaube ich, das wird echt ein Schlüsselspiel und ja, das wird, glaube ich, auch kein schöner Fußball. Ja. Paderborn ist zu Hause gar nicht so schlecht. Ja. Die sind da sehr, sehr effizient. Die haben gerade mal 9 Tore zu Hause gefangen. Ja. Nur Fürth hat weniger zu Hause gefangen. Und das, glaube ich, die werden sich da schön hinten reinstellen und auf ihre Chancen warten, gar nicht im Stile von der Heimmannschaft. Und da wird die Eintracht mit Sicherheit das eine oder andere Problem bekommen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht früher Idrissou früher zum Einsatz kommt.
Ja.
Der den Gegnern doch immer ein bisschen Angst einflößen kann. Ja, und ich denke, dass da er da vielleicht auch eine größere Rolle spielt als in den letzten Spielen.
Ja, ja, also gerade wenn du Mannschaften hast, die hinten sicher stehen, da kann ein 1,50 großer Hoffer, so sehr sich mit seinem Körper versucht, immer über den Ball zu stellen, der kann da einfach nichts ausrichten. Aber wenn du dann hier so einen brachialen 2 Meter sonst irgendwas Kerl vorne drin hast, ein Meier noch nebendran mit seiner Größe, da kannst du halt auch mal wieder so ein Kopfballtor über Standardsituationen rausholen.
Ja, klar.
Da haben wir halt echt die richtigen Leute für.
Ja, klappt ja in der letzten Zeit auch gar nicht so schlecht. Daran sollten wir anknüpfen.
Was ja eigentlich schon erstaunlich ist, wenn du überlegst, dass wir uns da von noch nicht mal einem Jahr noch ordentlich drüber beschwert haben, dass wir bei einfachen Standards nicht mal in der Lage sind, den Ball auch nur annähernd zu erreichen. Und jetzt hauen wir bei den Standards einen Kopfballtor nach dem anderen rein.
Ja, aber das ist gut. Aber da zeigt sich auch vielleicht, dass die Trainingsansätze auch irgendwo Wirkung zeigen. Ja, ich meine, endlich sieht man mal was. Ja, ich meine, der ein oder andere Eckball gilt trotzdem noch in den Himalaya. Aber im Endeffekt ist es eine höhere Quote von erfolgreichen Eckbällen und Freistößen, die vielleicht auch mal zu Toren führen. Das ist auch genau das Rezept, was du in der zweiten Liga einfach benötigst, um erfolgreich zu sein. Gerade bei so kurzen Spielen.
Und wir sind immer noch am Jammern, ne? Über jede Köhler getretene Ecke.
Es ist auch, ja, es gibt ja auch, es ist ja nicht alles perfekt. Auch der Köhler macht die schon viel besser als ohne Spaß. Das ist jetzt,
es ist vor allen Dingen mal abwechslungsreich, ne?
Ja.
Also es ist mal eine Variation drin. Was wir die ganze Zeit gemacht haben, war immer dieses beschissene vorne aufs kurze Eck,
ja.
Drauf hoffen, dass es verlängert wird und dann auf irgendeinen glücklichen Kopfball hinten hoffen. Ja. Ich konnte es nicht mehr sehen. Es war keine einzige Ecke getreten worden, die man nicht vorne ans kurze Eck geht. Also das war so ausrechenbar und da sind sie halt mittlerweile wenigstens mal in der Lage, mal eine kurze, mal eine lange Ecke zu treten. Und das ist doch schon alles, was es braucht.
Ja,
also mit so Kleinigkeiten läuft es auf einmal.
Klar, klar. Und das, wie gesagt, ich denke, das hängt vielleicht auch wirklich ein bisschen mit dem Trainer zusammen. Muss auch überlegen, das ist ja jetzt auch mit der Skip-Entlassung in Berlin ist ja auch so ein bisschen was rausgekommen noch. Naja, ich meine jetzt nur, dass es halt eine immense Einseitigkeit beim Training gab. Ja, also auch bei der Hertha zum Beispiel, ja, dass da das Training sehr einseitig war und dass die Spieler kaum gefordert wurden und dass die taktischen Vorgaben, dass es taktisch gar nicht so klug war, wie es immer den Anschein gemacht hat. Also dass viele Spieler gemeint haben, dass das Training sehr simpel ist und auch, dass die taktischen Gegebenheiten von Skibbe eigentlich unter deren Niveau waren. Und ich will dann auch mal sagen, ich kann mir schon vorstellen, dass es bei der Eintracht dann im Endeffekt ähnlich war, wenn du immer nur denselben Stiefel trainierst, ja, und so weiter und so fort. Das hat sich wahrscheinlich auch auf die Mannschaft bei uns ausgewirkt. Und wenn du da uninspiriert ins Training gehst, dann schießt halt auch immer nur die gleichen Ecken. Ja, ja. Und wenn darauf nicht aufmerksam gemacht wird, dass hier was falsch läuft. Und ich denke, Fee hatte das eine oder andere gesehen und hat es geändert. Wenn Kittel reinkommt mittlerweile, versucht er auch sich mal an den Eckbällen. Ob er das jetzt so gut gemacht hat, das lasse ich mal dahingestellt, aber er ist ja noch ein junger Kerl. Endlich haben wir mal ein bisschen Variation.
Das und was auch extrem auffällt, gerade in den letzten Spielen, ist, dass die Eintracht wirklich als Mannschaft auf dem Platz steht. Ja, es ist nicht wirklich nur einzelne Akteure, die auf ihrer Seite spielen. Und in der Hinrunde war es ja auch öfter so, dass sie sich dann gegenseitig angefahren haben, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Und mittlerweile, ist es, gegen Düsseldorf hat man es gesehen, aber gegen FSV noch viel mehr, dass da wirklich eine Einheit auf dem Platz steht. Und daher kommt es wahrscheinlich dann auch, dass sie auch dann bereit sind, ein bisschen mehr zu gehen, auch mehr zu kämpfen. Und das ist nicht nur ansehnlich in Bezug auf die Spielerlage, sondern auch ansehnlich in Bezug auf ja, die Attitüde, wie sie dann wirklich kämpfen und auch den Sieg dann herbeikämpfen wollen.
Genau, und das ist auch das Allerwichtigste. Das ist, was du genannt hast, ist das Allerwichtigste, dass sie jetzt irgendwo auch eine Einheit bilden. Bemerkt es auch, ich weiß nicht, am Ende des Spiels sind sie ja auch mal wieder ein bisschen so in Fans gegangen, ja, es war auch relativ positiv. Also, ja, man merkt es insgesamt. Das ist irgendwie schon eine Einheit, ich hoffe, das bleibt jetzt auch für die nächsten Spiele bestehen, auch gerade wenn es halt jetzt ein bisschen schwieriger, dreckiger wird. dann sehe ich der ganzen Zukunft vielleicht auch relativ positiv entgegen.
Ja, nahe Zukunft heißt Paderborn. Aufstellung dürfte im Großen und Ganzen, wenn sich jetzt nicht nur einer irgendwie das Knie anhaut oder über irgendein Hustebonbon fällt, was noch auf der Gast lädt, nicht großartig verändert werden, oder?
Na, das weiß ich gar nicht. Also ich bin mir da nach wie vor nicht so sicher. Wir haben es ja eben schon mal andiskutiert. Drissou wird zurückkommen, Schwegler wird zurückkommen. Kittel hat sich angeboten im letzten Spiel, hat seine Sache nicht schlecht gemacht. Schwierig. Also nächste Woche ist das erste Mal wieder, wo, beziehungsweise diese Woche, wo ich wirklich überlegen muss, wie die Aufstellung sein könnte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann keinen hundertprozentigen Tipp abgeben.
Also ich bin mir sicher, obwohl der Hoffer ein Tor geschossen hat und gar nicht so schlecht gespielt hat, dass er gegen Paderborn nicht spielen wird, sondern dass die Drissou spielen wird, aufgrund einfach der Tatsache, dass du da von wirklich einen Brecher brauchst, der auch die Räume schafft, indem er auch ein bisschen mit dem Körper spielt.
Und stellst du den als alleinige Spitze vorne hin, den Idrissou, oder stellst du dem Hoffer an die Seite?
Alleine. Ich würde das System so lassen, wie es ist, und würde nur den Hoffer durch den Idrissou austauschen.
Das heißt, du lässt auch einen Schwegler, setzt auf die Bank?
Ja, ich glaube, es gibt gar keinen Grund, den Schwegler spielen zu lassen jetzt. Okay. Also nicht nachdem der Rode und der Lehmann wirklich so eine gute Vorstellung abgeliefert haben.
Ich gehe da vollkommen d'accord mit Sebastian. Ich denke auch, dass auf jeden Fall Idrissou spielen wird, auch aus genau den gleichen Gründen. Ich denke, wir brauchen einen Brecher. Ich denke, das Spiel gegen Paderborn wird auch mit einem Torunterschied nur entschieden, wenn überhaupt. Ja, wenn wir nicht unentschieden spielen, dann werden wir auch nicht großartig hochgewinnen. Ich könnte mir nur vorstellen, dass Hoffer, weil er ja wirklich spielerisch auch in den letzten Spielen eigentlich ganz gut war, gut, jetzt hat er ein Tor gemacht, dass er vielleicht für Köhler spielt, also wieder auf die Außen ausweicht. Das kann ich mir schon vorstellen, dass Fay ihn drin lassen will. Man merkt halt, dass Hoffer irgendwie kein Zweitligaspieler ist. Ich denke, der wird in der ersten Liga irgendwie mehr Tore schießen. Das hört sich jetzt blöd an, aber ich denke wirklich, dass er in der ersten Liga gegen technisch, wo es alles ein bisschen technischer ist, wahrscheinlich sogar mehr Tore schießen würde als in der zweiten Liga, wo man sich ein bisschen schwer tut, auch vielleicht aufgrund seiner Körpergröße. Aber vielleicht könnte er für uns wertvoll sein auf den Außen. Köhler, ja, ist jetzt nicht böse gemeint, aber ist jetzt das Bauernopfer halt, ne, dafür. Weil ich Hoffer eigentlich nicht raussetzen will, und ich denke, dass Köhler dann doch eher rausgehen könnte. Hoffer bleibt drin und Idrissou spielt auch. Man könnte zumindest mal probieren, wir haben ja genügend Wechselmöglichkeiten.
Okay, ja, ich glaube nicht, dass sie großartig an der Aufstellung was ändern werden. Ich gehe davon aus, dass wir relativ stark mit der gleichen Aufstellung wieder auflaufen werden, wie wir sie bisher schon hatten, und es auch wieder über diese Wechselgeschichten laufen wird, aber sonst großartig glaube ich nicht, ehrlich gesagt, dran, dass wir da viel Rotation jetzt sehen werden. Dafür läuft es einfach momentan zu gut, dass man da versuchen wird, was dran zu ändern. Was ich mir allerdings vorstellen könnte, wäre, dass sie vielleicht im Laufe des Spiels, wenn sie merken, okay, wir kommen mit einer Spitze gegen Paderborn nicht an, dass sie dann vielleicht das System nochmal zwischendrin umstellen. Aber so von der Startaufstellung her gehe ich ziemlich stark davon aus, dass wir ähnlich besetzt sein werden wie jetzt.
Also ich glaube, das mit der Systemumstellung gerade werden wir nicht machen, weil das würde bedeuten, dass du mit dem Hoffer startest, weil du kannst nicht mit dem Idrissou starten und den Hoffer dann als zweite Spitze mit reinbringen, weil wenn du dann merkst, dass dein Plan nicht aufgeht, kannst du den Idrissou nicht rausholen, weil dann hast du keine Chance mehr, irgendwie einzugreifen, dann müsstest du den Hoffer vorne alleine spielen lassen, und da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das nichts taugt, weil das kannst du halt nicht machen. Und es ist, wann waren das? Vor 2 oder 3 Spieltagen hatten wir es doch auch schon mal probiert, sind irgendwie mit dem Hoffer gestartet, hatten dann Idrissou mit reingeholt. In dem Moment, wo wir das System auf 2 Spitzen umgestellt hatten, ist gar nichts mehr gelaufen. Und dann hat er einen Hoffer rausgeholt und hat, glaube ich, den Köhler nochmal nachgeliefert oder so. Also da hat er es ja auch wieder revidiert. Und die Möglichkeit nimmst du dir, wenn du mit Idrissou startest. Den musst du auf jeden Fall drin lassen. Konnte mir jemand folgen?
Ja, ja.
Ich glaube, ich habe wirr geredet, ne?
Hochtaktisch, ja, hochtaktische Analyse.
Ich hab mir auf dem Kopf im Kopf habe ich mir gerade so eine Tafel ermalt.
auf dem Kopf.
Ja, im Kopf habe ich gesagt. Auf dem Kopf. Auf dem Kopf habe ich ganz andere komische Sachen, aber jetzt eher im Kopf.
Ja. Da hast du auch andere komische Sachen. Anyway.
Ja, aber zurück zur Aufstellung. Also Doppel-6 bleibt, wie sie ist, sind wir uns einig?
Sie.
Finde ich auch sehr gut. Hoffer, Idrissou, bin ich mir noch so ein bisschen unschlüssig. Also ich glaube, ich würde mit dem Hoffer nochmal starten, würde aber den Wechsel zum Idrissou schneller machen. Und ich würde mir wünschen, dass der Kittel mal eine Chance von Anfang an bekommt.
Kann ich verstehen.
Für den
Köhler. Ja.
Okay. Na gut.
Können wir mit leben. Was tippt er? Alex, fang an.
Also ich glaube, es wird deutlicher, wie nur ein Tor Vorsprung. Ich tippe auf ein 3-1 für uns. Also 1-3.
Sebastian?
Ich tippe auf ein 2-0. Ich glaube nicht, dass Paderborn gegen uns ein Tor schießt. Und wenn, dann liegt es nur daran, dass unser Freund Gordon einen weiteren Aussetzer hat.
Marvin?
Ganz knappes 1-0 für die Eintracht.
Ich schlag mich jetzt mal auf Alex' Seite. Ich glaube, nach dem Motivationsschub, den wir da kassiert haben, so ein 3-1 klingt gut für uns.
Gut. Ja, wär vor allen Dingen geil, ne? Also mit so einem 3-1, da hast du auch nochmal ein bisschen Motivationsschub für die Fratze der zweiten Liga, die dann in den nächsten Wochen kommt.
Tja. Und werden wir das Spiel live verfolgen?
Ja, wir hatten da eine...
Was eine hochgradig clevere Einleitung.
Ja, das hat mich jetzt auch etwas verwirrt. Sowas habe ich jetzt nicht.
Ein fahle Pass von Mendel auf Kurfürst.
Wie lange hast du denn an dem Ding jetzt gebastelt? Eieieiei, den hast du dir ja schon vor 2 Stunden wahrscheinlich irgendwo auf den Zettel geschrieben, oder?
Nee, ohne Spaß, das war eben einfach Eingebung.
Spontane Eingebung, sensationell. Ja, wir hatten ja vor geraumer Zeit schon mal dieses Live-Experiment auf dem Zettel, dass wir gesagt haben, wir wollen uns mal live bei so einem Spiel irgendwo niedersetzen, uns ein paar Kopfhörer aufschnallen und das Ganze mal live kommentieren, weil wir mit Sicherheit im Gegensatz zu Sky in der Lage sind, die richtigen Namen der Spieler zu nennen. Das Ganze wollen wir jetzt nochmal am Sonntag angehen. Livestream wird es pünktlich zum Spielbeginn geben. So die Technik und der Fußballgott und alles will. Und ja, dann schauen wir mal, was das so wird. Und vielleicht gibt es auch noch ein kleines Video im Nachgang, aber mal schauen.
Das heißt, der Marvin wird dann zum Werner Hansch der deutschen Podcast-Szene.
Genau, wir setzen dem Marvin so eine Udo Lattek Maske auf und dann versuchen wir live den Doppelpass nachzustellen.
Oh Gott, ja. Brauche ich aber auch ein paar Weizen, ja.
Alkoholfrei, selbstverständlich.
Ah, naja, gut. Ja. Schauen wir mal. Naja. Nicht dabei sein wird leider der Mohamed Abu. Ich weiß nicht, ob den einer von euch schon mal vermisst hat oder so. Der ist ja immer noch nicht in Frankfurt gelandet, nur das so nebenbei.
Gibt es irgendwie Probleme mit dem Zoll oder mit dem Visum oder so, ne?
Mit dem Visum, mit dem genau, ja. Ja. Also ich glaube nicht beim Zoll, ja. Also um jeglichen Witzen hier zu entgehen, also es ist eher das Visum, da hat anscheinend Manchester City geschlafen. Also es liegt nicht an Falkenhain oder so. Falkenmeier. Oh, den gab's auch mal. Nee, also es liegt jetzt nicht an Rainer Falkenhain oder so, nicht das, was der ein oder andere böse Mensch vielleicht schon denken mag. Also es liegt viel in Manchester City, irgendwas mit der Arbeitserlaubnis stimmt noch nicht, deswegen ist er noch nicht bei der Eintracht, sitzt noch in seinem Heimatland. Also das wird jetzt aber auch schon ganz schön eng, dass er sich nochmal in der Saison empfehlen kann.
Da muss er ja schon gut, ich meine, wofür, ne? Also wir haben ja eben über unser Luxusproblem im defensiven Mittelfeld gesprochen.
Richtig, richtig, ja.
Ja, einzige Idee wäre dann halt auf links gewesen, weil er, glaube ich, doch auch linkes Mittelfeld spielen könnte, aber ja. Da setzen wir ja jetzt momentan auch ein bisschen mehr Hoffnung auf den Kollegen Kittel, also von daher auch da jetzt nicht unbedingt die größte Not. Aber wäre halt schon mal interessant zu sehen, was dieser Mensch denn auf dem Platz so leisten kann.
Ja, klar.
Wo haben wir denn überhaupt noch Not?
Im Tor.
Innenverteidigung.
Wo haben wir Not? Ja, ich meine, ist mittlerweile total irrelevant, wo wir Not haben, weil wir es nicht mehr ändern können. Aber ich sage immer noch Stürmerposition, weil, wie gesagt, Hoffe schießt mal ein Tor jetzt gegen FSV, aber wie gesagt, er ist nicht so der typische Stürmertyp. Und mittlerweile ist es bei der Eintracht halt so, dass halt die anderen Leute die Tore schießen, wie Meier, der halt auch kein wirklicher Stürmer in dem Sinne ist. Der macht halt mal die Tore. Oder jetzt Matt Moore, der eigentlich eher ein Außenspieler ist und eigentlich jetzt kein wirkliches Torphänomen war in den letzten Jahren. Der schießt halt mal das ein oder andere Ding jetzt. Also es helfen andere aus, solange das immer weiter läuft, ist es gut. Aber so ein Knipser, den haben wir halt nicht.
Aber ist der Matt Moore nicht nominell auf dem Zettel eigentlich auch Stürmer?
Ja, weiß nicht, vielleicht hat er es im Kindergarten mal gespielt, ja, aber also zumindest bei, also zumindest auch in seiner Zeit in Gladbach ist er immer als Außenspieler eingesetzt worden, ja, und das ist ja bei der Eintracht ja auch.
Ja, nominell ist er eigentlich ein Stürmer, ja, aber ich glaube, im
Sturm. Aber kein Stoßstürmer, weißt du, also ich meine, es geht mir ja um so einen Stoßstürmer, ja, so eine, er ist eher so ein Rechtsaußen halt, ne?
Ja, aber das. Genau das ist, also diese, wenn du mit einer Spitze spielst, jetzt wie du das machst, dann brauchst du, dann ist es ja eigentlich genau richtig, dass du so, auch so einen Spieler hast. Ja. Ich glaube aber, das ist das Offensivspiel, wenn das mit dem Aufstieg klappt, und da gehen wir davon aus, dann musst du so den Sturm nochmal komplett umbauen. Ja, da wirst du wahrscheinlich, Hoffer, weiß ich nicht, hast du eben schon gesagt, dass du in der ersten Liga ihn sehr viel stärker siehst als jetzt in der zweiten. Hängt aber, glaube ich, auch extrem davon ab, wie er aus dem Mittelfeld dann die Bälle bekommt. Ja, Itrisou, denke ich, wird sich in der ersten Liga nochmal beweisen wollen und wird auch was zeigen wollen. Und dann hast du noch so Sachen wie Rob Friend, ja, na gut, großes Fragezeichen dahinter. Da musst du sowieso extrem umbauen, glaube ich, im Sturm. Da wirst du noch den einen oder anderen ersetzen müssen. Aber ich glaube, das größte Problem ist wirklich die Innenverteidigung, weil wir da einfach extrem blank sind. Ja, wenn jetzt der Anderson ausfällt oder wenn der Schildenfeld aussetzt, dann haben wir natürlich nominell extrem viele drin. Also Anton Jung haben wir eben schon gesagt, ja, dann Erik Wille oder der Duda, das sind auch relativ junge, Unerfahrene. Und Anderson zu ersetzen ist eigentlich unmöglich qualitativ mit dem, was wir haben, ja, mit Belaï zum Beispiel. Und das wird, glaube ich, extrem eng, sollte da einer ausfallen.
Also für dich ist aber gedanklich schon Amedic komplett raus. Ne? Der wurde jetzt von dir im zweiten Anlauf auch kein einziges Mal mehr genannt. Also für dich hat er da gar keine realistische Chance mehr.
Ich habe den schon bei Kaiserslautern nicht stark gefunden und habe auch die Verpflichtung nicht so ganz verstanden. Und ich meine, das erste Spiel, was er abgeliefert hat, da kam das ja schon raus, ob er jetzt trainiert ist oder nicht. Ja, aber der ist einfach viel zu langsam und auch passt auch nicht richtig in die Mannschaft rein, finde ich. Also vielleicht täusche ich mich auch extrem, aber überzeugen kann er mich mit dem, was ich bis jetzt gesehen habe bei der Eintracht, was natürlich nicht viel war, aber auch mit dem, was man von seinem vorherigen Verein kennt, nicht wirklich. Okay. Und glaube ich auch nicht, dass er in der ersten Liga eine große Option ist.
Dafür hat er aber einen Vertrag, der lang genug ist, ne? Soll er auch sagen, ne?
Ja.
Gut, naja, das ist ja auch wieder so ein anderes Thema. Einer, der uns vielleicht verlassen könnte, ist ja der Herr Clark, Ricardo Clark, momentan im Probetraining bei Starbuck, also nicht Starbucks, jetzt nicht an die Börse gehen und denken, jetzt kriege ich hier vom Ricardo jetzt hier so ein Latte Macchiato oder so, oder hier so ein Frappuccino, nee, da nicht, also Starbuck, norwegischer Verein. Eigentlich sieht es relativ gut aus, also nach norwegischen Medien zufolge war es eigentlich nur noch so, dass er irgendwie einen Check absolvieren muss, einen Medizincheck, aber jetzt aktuell gibt es nichts. Die Eintracht hält sich da relativ bedeckt. Er war ja damals auf der Transferliste am letzten Spiel, also am letzten Tag der Transferliste, wo die geöffnet war. Schlimm wäre es nicht, weil bei uns spielt er keine Rolle, hat sich aber immer ordentlich verhalten und es wäre eigentlich eine feine Angelegenheit, wenn er endlich einen Verein finden würde, bei dem er mal spielen kann.
Ja. Das wäre ihm, glaube ich, wirklich zu wünschen, weil ich glaube, das ist ihm und allen anderen Beteiligten absolut klar, dass er weder in der zweiten Liga bei uns noch in der ersten Liga momentan auch nur die geringste Chance auf Einsatz hat, es sei denn, es fallen jetzt wirklich massenweise Leute aus, aber selbst dann kommt er wahrscheinlich erst relativ weit hinten.
Ich meine, es gilt ja noch für andere, ja, die auch aus einem Kontinent kommen, wie der Kollege Clark, ein bisschen weiter südlich aus Brasilien. Der, unser Freund Caio, der wird wahrscheinlich auch keine große Rolle mehr spielen im Verein. Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
Der hat seine Tage noch.
Der muss ja dem Rode weiterhin das Schießen noch beibringen.
Jetzt mal eine Frage, ihr Trans. Oh,
ja.
wahrscheinlich nur bei Resident Evil mit der Playstation oder so. Das ist das Einzige, wo der vielleicht schießen kann, ja, aber so, also whatever. Aber gut. Kann der Caio eigentlich jetzt theoretisch jetzt noch nach Brasilien wechseln, obwohl er jetzt nicht auf der Transferliste war?
Ich weiß nicht, ob das Transferfenster in die Richtung längere Zeit geöffnet ist. Wie lange ist die Transferperiode jetzt rum? Auch schon 2 Wochen. Ich glaube dann nicht mehr.
Ja, gut, aber ja, okay, alles klar.
Ja, 3 Wochen sogar schon.
Weil es gibt ja, wie gesagt, norwegische Vereine und so, norwegischen Vereine, die haben ja erst Transferschluss Mitte März. Ich glaube, in Brasilien geht auch noch eine Weile was. Man weiß nicht, ob Russland vielleicht auch noch was möglich ist. Na gut, aber er hat nur noch ein halbes Jahr Vertrag. Im Zweifel wird es ausgesessen und dann geht es zurück nach Brasilien.
Ja.
Weißt du nicht, ob er dann geht. Vielleicht gefällt ihm das Essen hier ja besser.
Tja, aber ich meine, guck mal, du musst überlegen, wie alt ist der Kerl? 25, ne?
25, ja. Es wäre auch schön, wenn der Verein hinter hat, wenn er hier bleibt.
Der kann ja immer noch Barista an der Börse werden. Ja.
Kaio, ich glaube, der arbeitet mittlerweile in der Klappe, aber pst.
Ich habe gerade überlegt, wie er mit so einem McDrive-Häubchen aussieht. Jetzt wird es hier langsam irgendwie etwas unschön. Alex, du hattest, glaube ich, noch einen Artikel in die Liste geschrieben, da ging es um irgendeinen Papa.
Hatte ich?
Oder? War der nicht von dir?
Ach genau, das Interview in der FAZ.
Ja,
mit wem? Das muss ich doch erzählen.
Mit wem? Was denn da jetzt so lustig?
Ja, du musst es erzählen.
Alex, das ist ein Audio-Podcast, da kann man nichts sehen. Du musst das schon jetzt irgendwie ein bisschen beschreiben.
In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war heute in der Online-Ausgabe ein Interview mit Etrissou, wo er einfach so ein bisschen beschreibt, wie er nach Frankfurt gekommen ist und dass er den Bruno Hübner schon seit ewigen Zeiten kennt, damals noch von WN Wiesbaden und als er noch kein Deutsch konnte, dass da der Hübner alles für ihn gemacht hat. Und da sagt er unter anderem auch den Satz, dass der Bruno für ihn sowas wie ein zweiter Papa geworden ist.
Ah.
Das habe ich einfach nur mit da reingeschrieben, weil ich fand den Satz ziemlich lustig mit der Vorstellung, dass so ein 2,20 Meter Typ zum Bruno Hübner geht und sagt, Papa, versteh kein Deutsch. Was wollen die hier alle von mir?
Nun gut, dann sollte ich mir diesen Artikel ja dann nochmal zu Gemüte führen.
Ja,
ja, ist jetzt kein journalistisches Schmankerl, aber ist halt ja, ganz, ganz nett zu lesen.
Die beste Frage in dem Artikel, wenn ich was gerade lese, da fragt doch der FAZ-Mensch, warum sind Sie damals ausgerechnet in Frankfurt gelandet? Liegt es vielleicht am großen Flughafen? Das ist natürlich eine journalistische Glanzleistung.
Ja. Ja. Aha, vielleicht war das auch die Praktikantin von Sky, die das abgetippt hat. Man weiß es nicht.
Das könnten wir übrigens auch mal machen. Also ich meine, am Frankfurter Flughafen irgendwo den einen oder anderen Spieler mal abfangen. Ich meine, Neymar war auch schon mal im Frankfurter Flughafen. Ja, also ich denke, da geht noch was.
Die waren wahrscheinlich alle schon mal am Frankfurter Flughafen.
Justin Bieber auch. Ne, Alex?
warum sagst du jetzt bei Justin?
Mein Name? Jetzt ja, ich weiß nicht. Du warst jetzt die einzige Frau hier in dem Kreis, ja. Aber weiß nicht. Hat jetzt keinen tieferen Sinn.
Justin Bieber und Amedic fallen nicht in mein Beuteschema.
Alles klar. Seht ihr, ich wollte das nur geschickt einschränken.
Sensationell. Was dann doch vielleicht in das Beuteschema von Alex passt, erfahrt ihr am Sonntag oder in der kommenden Woche vielleicht. Bis dahin wünschen wir noch eine schöne Restfaschingswoche. Die Ankündigung mit dem Livestream für Sonntag schicken wir auch so nochmal raus. Und ansonsten melden wir uns in der kommenden Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.
Ciao.